Herzlich willkommen zu Studieren mit Gehalt, dem Podcast der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Wir zeichnen heute die dritte Folge mittlerweile schon unseres Gesundheitslotsen auf. Und ich freue mich, dass wir hier ein Thema heute haben, das ganz, ganz viele von euch kennen, das ich auch kenne und jeder kennt es irgendwie nochmal anders. Ganz, ganz vielen von euch geht es jetzt vielleicht gerade, wir haben jetzt Juni, nicht so gut, wenn sie jetzt gerade vor die Tür gehen. Andere wiederum können wieder aufatmen und vielleicht erschließt sich dem einen oder anderen jetzt schon so ein bisschen, worum es geht, um laufende Nasen, um geschwollene, alle möglichen Schleimhäute, die es am Körper irgendwie gibt. Es geht um Allergien. Und ich persönlich habe zum Glück jetzt keine Pollenallergie oder so, aber meine Nachbarin, die hat eine ganz schlimme Allergie und zwar eine Erdnussallergie. Und zwar so ausgeprägt, dass wenn ich die Tür offen habe und im Wohnzimmer Erdnüsse auf dem Tisch stehen habe, in so einem Schälchen, dann fängt die im Flur an zu niesen, wenn meine Wohnungstür offen ist. Und das finde ich ganz, ganz krass, ganz, ganz beängstigend auch ehrlich gesagt, aber irgendwie auch sehr faszinierend. Und deswegen freue ich mich, dass Dr. Rissland heute nochmal da ist und wir über dieses Thema ein bisschen intensiver sprechen. Herr Dr. Rissland, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Immer gerne. Sie haben auch eine persönliche Geschichte zu Allergien. Wollen wir damit mal einsteigen? Wie war es bei Ihnen oder ist es?
Können wir gerne machen. Ja, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe als Kind eine Allergie diagnostiziert bekommen. Und das hat was mit Gräserpollen zu tun gehabt und das hat mich sehr beeinträchtigt damals. Hintergrund ist, ich bin schon immer ein ziemlich aktives Kind gewesen, wollte draußen sein, aber immer dann, wenn sozusagen draußen die Wiese gemäht worden ist, habe ich das beantwortet mit zunehmenden Atembeschwerden. Ich habe Atemnot bekommen und es hat sich hinterher dann in der Diagnose herausgestellt, dass ich ein Asthma bronchiale habe, das eben allergisch bedingt ist. Und in der Konsequenz ist dann später bei mir eine Immuntherapie versucht worden. Immuntherapie dahingehend, dass ich hyposensibilisiert worden bin. Das heißt also, wir haben verschiedene praktisch Maßnahmen ergriffen, damit meine Reaktionsfähigkeit des Immunsystems gedämpft wird. Das hat bei mir funktioniert. Als Jugendlicher wurde es langsam besser. Und dann hinterher hat es sich in Anführungszeichen gegeben, man sagt manchmal ausgewachsen. Bis heute habe ich tatsächlich relative Ruhe, aber ich kann mir nie ganz sicher sein, weil ich nicht weiß, ob es doch nochmal in irgendeiner Weise von neuem losgeht.
Das kann ja sowieso auch immer passieren, dass sich im Laufe des Lebens noch eine Allergie entwickelt, auch gegen alles Mögliche eigentlich. Also ich weiß noch, mein Papa, der hat eine Allergie jetzt auf irgendeinen Wirkstoff, der in Voltaren drin ist. Und das hat er halt festgestellt, als er das eingenommen hat. Das ist eine spannende Situation. Können wir auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen, wie es ist, wenn man denn sowas mitten im Leben sozusagen feststellt. Aber kommen wir erstmal dazu, wie es dann dazu gekommen ist, dass Sie sich dann auch nochmal so ein bisschen wissenschaftlich mit oder medizinisch mit dem Thema auch nochmal auseinandergesetzt haben im Laufe Ihres Lebens.
Und man muss ja fairerweise sagen, wenn man mal versucht, die Zahlen zusammenzutragen, dann ist das Thema Allergien eine wirkliche Volkskrankheit. Das ist also kein Einzelfall, sondern es ist tatsächlich eine medizinische Herausforderung im wahrsten Sinne des Wortes. Weil wenn man alles zusammenträgt, muss man sagen, dass wir in Deutschland zumindest geschätzt etwa 30% der Menschen in Deutschland haben, die in irgendeiner Weise im Laufe ihres Lebens eine allergische Manifestation bekommen. Irgendeine Form von Erkrankung. Das muss nicht immer ganz schwerwiegend sein, aber es kann eben auch schwerwiegend ausfallen. Und tatsächlich, wenn man sich das mal hochrechnet, also von jetzt mehr als 80 Millionen Einwohnern, ja, 30%, das ist schon relativ viel. Wir haben in den medizinischen Diagnosedaten 12 bis 15 Millionen, die eindeutig bekannt sind, was im Umkehrschluss aber auch bedeutet, dass wir immer noch eine ganze Reihe von Menschen haben, die in Anführungszeichen nur sensibilisiert sind, bei der praktisch die klinische Manifestation, die Erkrankung als solche noch nicht zum Tragen gekommen ist. Und das heißt also, da schwelt eine ganze Menge sozusagen auch teilweise im Untergrund, ohne dass man es eben weiß. Und was das Ganze noch aus meiner Sicht auch besonders problematisch macht, ist, es sind alle Volksgruppen, alle Altersgruppen vertreten. Früher hat man mal gesagt, praktisch Allergien sind eine Kinder- oder Jugendkrankheit bestenfalls. Aber heute muss man sagen, diejenigen, die fast mit am meisten betroffen sind, sind die 18- bis 44-Jährigen. Und Alter schützt vor Allergie nicht. Das heißt also auch praktisch die ältere Bevölkerung, also auch diejenigen, die jenseits des 70. Lebensjahres sind, auch die können trotz dieses fortgeschrittenen Alters immer noch eine Allergie entwickeln. Und genau das hat mich eigentlich gereizt, mich damit auseinanderzusetzen, mich zu fragen, was kann man denn daraus lernen und was kann man auch möglicherweise besser machen.
Ja, also als Mediziner kommt man an Allergien auch nicht vorbei.
Eigentlich nicht, aber tatsächlich muss man auch sagen, gibt es auch viel Kritik, auch im Medizinstudium, dass es im Medizinstudium eigentlich gemessen an der Bedeutung, die wir jetzt ja gerade angedeutet haben, gar nicht in adäquater Form vermittelt wird. Also eigentlich gibt es immer wieder Empfehlungen, dass im Medizinstudium mehr auf solche Erkrankungen auch hin ausgerichtet gelehrt werden sollen, dass die Studierenden, wenn sie aus dem Studium rauskommen, auch schon eine profunde Kenntnis haben davon, was denn eigentlich Allergien bedeutet, nicht nur diagnostisch, sondern auch therapeutisch. Und deswegen ist diese Situation eigentlich sozusagen eine Herausforderung, sowohl für die allgemeine Bevölkerung, aber eben auch für die Fachleute selber, die nächste Generation von Fachleuten. Deswegen finde ich froh, dass wir diesen Podcast heute eben auch mal machen.
Auf jeden Fall. Dann gucken wir uns mal den aktuellen Stand der Wissenschaft sozusagen so ein bisschen an. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Allergie ist eine Volkskrankheit eigentlich, kann man sagen. Die kann jeden betreffen. Es werden gefühlt auch immer mehr Allergien diagnostiziert. Das heißt, ein bisschen was hat sich ja scheinbar schon doch noch mal getan in den letzten Jahren, was das angeht. Welche Allergien sind denn in der Praxis so am häufigsten vertreten und wie schnell oder wann genau werden die denn diagnostiziert?
Also die wirklich häufigsten Formen der Allergien, das kennen wahrscheinlich unsere Zuhörenden dann auch schon aus möglicherweise aus eigener Betroffenheit, ist entweder das allergische Asthma, das, was ich von mir jetzt auch schon vorhin berichtet habe. Es gibt die allergische Rhinitis, kennen manche unter dem allgemeinen Begriff Heuschnupfen beispielsweise. Also es ist eine Pollenallergie in der Regel. Dann gibt es eine sogenannte atopische Dermatitis, seine Hauterkrankung, die man auch unter dem Begriff Neurodermatitis eben kennt. Und zum guten Schluss auch noch Nahrungsmittelallergien. Das sind eigentlich die vier häufigsten Gruppen, die auch in jedem Lebensalter auftreten können und von daher eben auch eine große Bedeutung haben und die Leute natürlich auch eben wirklich entsprechend quälen können.
Auf jeden Fall, wenn wir jetzt zum Beispiel uns ein paar, ich sag mal, Allergieformen nochmal genauer angucken, wenn ich von so einer Hausstauballergie jetzt zum Beispiel ausgehe oder von einer Tierhaarallergie, wie kann ich das denn dann jetzt denen nochmal zuordnen, was Sie gerade vorgelesen haben? Oder ist das überhaupt dann nochmal da so eingruppierbar?
Also es ist tatsächlich nicht unmittelbar einer gewissen Form sozusagen zuordbar. Es kann sich also ganz unterschiedlich ausprägen. Es gibt Leute, die praktisch sogenannte Kontaktallergien haben und deswegen sozusagen dann im Grunde auch an der Haut reagieren, an den Berührstellen sozusagen mit den Tierhaaren. Häufig ist allerdings die Lunge, die Schleimhäute, Sie haben es vorhin auch schon mal in der Anmoderation gesagt, die Schleimhäute sind häufig auch mit betroffen. Und da das eben teilweise auch gerade den unseren Lungentrakt eben mit betrifft, ist häufig eben auch Atemnot, Atemschwierigkeiten im weitesten Sinne ein weiteres Hauptsymptom, das eigentlich auftritt und man am Anfang vor allen Dingen gar nicht so richtig weiß, woher kommt es denn eigentlich? Warum denn jetzt und was ist eigentlich der konkrete Auslöser?
Ja, da können wir dann jetzt auch mal gerade drüber sprechen, wie das denn ist, wenn ich jetzt als erwachsene Person plötzlich solche Symptome an mir feststelle, weil ich kann mich noch daran erinnern, damals bei meinem Papa, ich war nicht dabei, aber meine Mama hat mir ganz aufgeregt dann eben einfach erzählt, der hatte plötzlich ganz rote Arme und dann hat er einfach keine Luft mehr bekommen und er hat nichts Ungewöhnliches gemacht. Er hat davor schon öfter mal Schmerzmittel genommen, wenn er mal Rückenschmerzen oder so hatte. Und plötzlich, also es hat dann damit angefangen, dass die Arme so gejuckt haben. Und dann hat er noch gedacht, keine Ahnung, noch gefragt hier nach dem Motto, hast du ein anderes Waschmittel benutzt? So. Und als dann die Atemnot dazu kam, sind die halt in die Notaufnahme gefahren. Und da wäre jetzt so meine Frage auch rückblickend, war das denn so rum richtig? Hätte man vielleicht auch über einen Krankenwagen rufen sollen? Oder wann ist denn so der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt wird es kritisch, weil Atemnot ist ja einfach mal ein kritischer Zustand.
Also da kann ich Ihnen nur recht geben. Also wenn so eine Situation, wie Sie es gerade beschreiben, auftritt, dann ist man besser wirklich berufen dazu, dass man einen Krankenwagen ruft und eben dann in eine Notaufnahme sich fahren lässt, um das Ganze auch tatsächlich abklären zu lassen, zumindest so abklären zu lassen, ob jetzt wirklich eine lebensbedrohliche Situation da auch hinten dran steckt. Sie haben gerade gesagt, Hauterscheinungen plus Atemnot, ja, dann kann einem schon ganz schön blümerant im wahrsten Sinne des Wortes ums Herz werden. Und man muss eben dann auch gucken, was macht man denn in der Notaufnahme mit solchen Leuten? Teilweise würde der Notarzt dann schon, wenn er eine solche Vermutung hat, kann er schon während der Transportfahrt praktisch einwirken darauf und kann Mittel geben, die sozusagen die Akutsituation eigentlich beherrschbar machen. Was natürlich dann hinterher aber immer noch offen ist, wogegen hat sich die Reaktion denn gerichtet? Genau das ist eigentlich dann ein ziemlich aufwendiger Prozess. Da kann man sich jetzt hinterher vielleicht an den Hausarzt wenden, aber idealerweise würde es dann eben auch zu einer Beweisung, zu einem Allergologen, einem Fachmann für Allergiekrankheiten eben kommen. Und der würde dann zwei Dinge machen in der Regel. Er würde zum einen eine intensive Anamnese machen, er würde also die Vorgeschichte des Patienten sehr, sehr feinsinnig auseinandernehmen und wirklich eruieren. Und das ist aufwendig. Das ist nichts, das, was man normalerweise in der Hausarztpraxis mit ein paar Minuten Zeit noch machen kann. Man braucht Zeit dafür. Und das Zweite, was ist, dass er normalerweise dann auch noch ergänzt, ist einen sogenannten Provokationstest. Das heißt, wenn er eine Vermutung hat, in welche Richtung das geht, kann man sozusagen durch Hautteste einen sogenannten Provokationstest machen und dann eben gucken, gibt es eine entsprechende Reaktion. Und genau diese sozusagen gezielten Provokationsteste in Verbindung mit der Anamnese ergeben dann hinterher eben ein Gesamtbild. Und dann ist, eigentlich weiß man es erst relativ genau. Es gibt auch noch weitere Untersuchungen, die man machen kann. Aber tatsächlich, das sind eigentlich so die Startpunkte. Und dann ist man aber schon relativ weit in der Erkenntnis, wie sieht es denn eigentlich aus?
Und wie einfach ist das denn von außen sozusagen als Mediziner, als Arzt, als Rettungskraft zu erkennen, dass es sich jetzt hier um eine allergische Reaktion handelt, wenn jetzt jemand anruft und sagt, ich habe Atemnot?
Nicht so ganz einfach, weil es natürlich ganz unterschiedliche Ursachen für Atemnot geben kann. Wenn man allerdings die Geschichte, ich greife das jetzt nochmal von Ihrem Vater auf, wenn man das so hört, er nimmt ein Medikament rein. Kurze Zeit danach beginnt sozusagen die Haut zu jucken, sich rot zu färben, auch noch andere vielleicht Veränderungen, Quaddeln vielleicht sogar an der Haut sich zu bilden. Man kann sich vorstellen, dass das, was man an der Haut sieht, dann möglicherweise in gewisser Weise auch auf der Schleimhaut abläuft. Die Atemnot kommt hinzu, das heißt also praktisch die Atemwege sind nicht mehr ganz frei. Und da man ja nicht genau weiß, wie weit das geht, muss man eben gucken, dass man diese Schwellungen praktisch möglichst beherrscht. Da gibt es eben entsprechende Medikamente, Akutmedikamente, die man dann dem Patienten geben kann. Und weil man eben nicht genau weiß, ist das jetzt allergisch bedingt oder kommt es durch irgendeinen anderen Umstand zustande? Luftnot, Atemnot kann man auch haben, wenn das Herz beispielsweise nicht richtig funktioniert. Das kann man auch haben, wenn man eine Infektionskrankheit beispielsweise der Lunge oder der Atemwege hat. Also deswegen ist es eigentlich schon so, das muss dann der Notarzt vor Ort versuchen, durch Anamnese, zumindest grobe Anamnese schon mal herauszufiltern, um dann hinterher eben zu sagen, okay, wie sieht der Patient denn eigentlich aus? Reagiert der schon auch mit dem Herz-Kreislauf-System? Praktisch wird das alles, ist das bedrohlich, wirklich lebensbedrohlich? Denn dann würde er lieber einmal zu viel sozusagen eine solche Maßnahme betreiben, um eben einen sogenannten, man kann das fast schon als anaphylaktischen Schock bezeichnen, eine der schwersten Verlaufsformen praktisch der Immunreaktion. Wenn das eigentlich eintritt, dann besteht wirklich Lebensgefahr. Und dann ist man besser beraten, auch als Notarzt. Ich habe auch früher mal als Notarzt gearbeitet. Wenn man dann praktisch so eine Akutbehandlung einmal zu viel lieber macht als einmal zu wenig.
Ja, also an der Stelle auf jeden Fall an alle, die zuhören. Wenn ihr merkt, ihr bekommt keine Luft, immer den Notarzt verständigen, immer einen Krankenwagen rufen, immer eine Hilfe rufen, die zu euch kommt im besten Fall. Und seid euch da dann auch in dem Moment nicht irgendwie zu schade, zu unsicher, zu keine Ahnung, sondern holt euch so schnell wie möglich Hilfe, weil, wie Sie eben schon gesagt haben, man weiß ja nicht, woran es dann genau liegt und man sollte das dann so schnell wie möglich abklären lassen. Gehen wir jetzt mal davon aus, es ist dann eben so ein allergischer Schock, der mich in diesen Zustand versetzt. Was passiert denn genau in meinem Körper, dass das dann auslöst, dass eben diese Reaktion auf der Haut, den Schleimhäuten, unterschiedlichen anderen Körperpartien auslöst?
Nun, eigentlich das, was macht eigentlich Allergien grundsätzlich aus?
Genau.
Sind eigentlich eine Form einer Immunreaktion, aber eben einer übersteigerten Immunreaktion. Und der Auslöser ist der Kontakt des Immunsystems mit diesem Allergen. Und diese immunologische Reaktion, die sich dann eben einstellt, die kann relativ mäßig ausgeprägt sein, kann auch nur lokal ausgeprägt sein. Wir haben vorhin mal über den Heuschnupfen gesprochen, der zwar lästig ist, aber im Grunde genommen vor allen Dingen jetzt erstmal die Nasenschleimhaut eben betrifft. Aber er kann eben auch systemgefährdend werden, eben dann, wenn sozusagen diese Hyperreaktion, diese Überempfindlichkeitsreaktion des Immunsystems eben eine gewisse Grenze überschreitet. Und wenn man dann auch noch, deswegen habe ich vorhin von anaphylaktischem Schock gesprochen, wenn eben dann nicht nur sozusagen der Ort, wo der Kontakt des Allergens am Anfang mit dabei war, sondern eben auch weitere Organsysteme praktisch in Mitleidenschaft gezogen werden und der Kreislauf beispielsweise dann in sich zumindest teilweise schon zusammenbricht oder am Zusammenbrechen ist, dann weiß man eben auch, dass das sozusagen wirklich eine Lebensgefahr bedeutet.
Ja, jetzt haben wir bei manchen Allergien auch zum Beispiel jetzt beim Heuschnupfen einfach dieses, die Nase läuft und es ist jetzt nicht so angenehm, aber es ist in dem Sinne keine lebensbedrohliche Situation, die dadurch hervorgerufen wird. Wenn ich jetzt aber jahrelang Heuschnupfen habe und nichts dagegen mache, kann das dann noch weitere Folgen haben?
Ja, weil tatsächlich es nicht zwangsläufig dann auf dieses praktisch Lokalgeschehen begrenzt bleibt. Man hat ja praktisch eine Art von entzündlicher Reaktion im Körper. Und diese entzündliche Reaktion kann nicht nur praktisch sich chronifizieren, kann also chronisch werden, sie kann auch eben sich ausweiten. Und genau das ist eben ein Punkt, den man eben im Hinterkopf haben muss, dass eben dann es nicht zwangsläufig nur bei Heuschnupfen bleibt, sondern dass eben auch andere Organsysteme, sei es jetzt die Lunge, sei es aber auch eben andere Organsysteme, in Mitleidenschaft gezogen werden können. Deswegen darf man es eigentlich auch nicht so auf die leichte Schulter nehmen.
Bedeutet, wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, ja gut, mir läuft jetzt schon ein bisschen öfter die Nase oder mir juckt irgendwie dauernd hier so die Ellenbeuge, an welchen Arzt wende ich mich dann? Gehe ich dann direkt zum Allergologen oder gehe ich zuerst noch zum Hausarzt?
Also in der Regel ist es schon so, weil man ja nicht genau weiß, wo es herkommt und wie man es einordnet, dass der Besuch beim Hausarzt schon Sinn macht. Und man sagt ja immer so, der Hausarzt soll auch so ein bisschen der Wegweiser durch das Gesundheitswesen eben sein. Also von dort aus dann praktisch eine Beweisung zu bekommen zum jeweiligen Facharzt. In dem Fall sind das häufig entweder Lungenfachärzte oder eben auch Hautfachärzte, die Zusatzbezeichnung Allergologe haben. Und dann dort praktisch den Rest dann abklären lassen, sauber abklären lassen, macht Sinn. Aber weil man zwar als Betroffener nicht selber einordnen kann, nicht richtig weiß, selbst wenn man eine Vermutung schon hat, macht es trotzdem Sinn, über den Hausarzt praktisch den Weg anzugehen.
Ja, also falls ihr euch jetzt gerade unsicher seid, ob es vielleicht in diese Richtung gehen könnte, dann schadet es nicht einmal zu viel, statt zu wenig zum Arzt zu gehen und da einfach einmal drüber gucken zu lassen. Und der kann ja eventuell auch mit euch eruieren, ob sich es vielleicht auch, wir hatten jetzt eben noch das Thema Lebensmittel, um vielleicht auch eine Lebensmittelunverträglichkeit irgendeiner Art handelt und mal nahelegen, zum Beispiel Ernährungstagebuch zu führen und zu schauen, wann tritt das denn zum Beispiel auf. Es ist ja auch, das weiß ich jetzt auch gar nicht, ist Histamin. Es löst ja zum Beispiel das auch oft aus, dass man dann eben ein bisschen schlechter Luft bekommt, dass die Nase zugeht. Ist das auch eine Allergie? Ist es eine Intoleranz, oder?
Histamin ist eigentlich ein Mechanismus, wie diese Überreaktion des Immunsystems zustande kommt. Diese Histaminausschüttung aus speziellen Immunzellen hat etwas damit zu tun, das ist ein Teilschritt dieser Überreaktion des Immunsystems. Häufig steht am Anfang erstmal die Allergenerkennung. Das läuft dann über spezielle Antikörper, IgE, Immunglobuline, der Klasse E, die erkennen das und praktisch in der Folge, aber werden dann praktisch weitere Schritte getriggert, eben unter anderem auch die Ausschüttung von Histamin und dann wird eine ganze Kaskade von weiteren Effekten in Gang gesetzt. Das ist eben auch eine der Möglichkeiten, wie man versuchen kann, eine Allergiesituation einzudämmen, indem man beispielsweise eben diese Teilschritte versucht, so ein bisschen runterzudämmen. Ja, deswegen auch Antihistaminika beispielsweise als eine Möglichkeit der medikamentösen Therapie.
Ja, welche Möglichkeiten haben wir denn bei der medikamentösen Therapie noch? Sie haben eben gesagt, Sie wurden hyposensibilisiert, ist das richtige Wort? Hypo, nicht hyper, ne? Ja, dass wir das noch einmal auch erklären, was wird da genau gemacht und welche Möglichkeiten haben denn Leute, die Allergien haben und wie unterscheiden die sich dann auch vielleicht nochmal bei einer Kontaktallergie zu den anderen Allergieformen?
Also es gibt drei Säulen der, wenn man so will, Therapie bei Allergien. Das erste ist eigentlich immer das einfachste in Anführungszeichen, die Allergenvermeidung. Das heißt, wenn man es weiß, was praktisch die Allergie auslöst, kann man Allergien oder kann man zumindest diese Kontaktsituation vermeiden. Sie haben vorhin von Ihrer Freundin gesprochen, Ihrer Nachbarin, die sozusagen bei Ihnen im Haus eben dann reagiert, sobald sie reinkommt und die Türen nicht geschlossen sind und die Erdnüsse sozusagen ihre Ausdünstung in Anführungszeichen dann eben bereitstellen. Wenn Ihre Freundin das weiß, wird sie entweder vorher schon sagen, pass mal auf, bitte, wenn ich komme gerne, aber keine Nüsse irgendwie praktisch offen rumstehen lassen, ja, funktioniert nicht. Das meine ich eben mit Allergievermeidung. Die zweite Situation ist eben, dass man medikamentös vorgehen kann, dass man spezifische Medikamente nimmt. Antihistaminika haben wir schon angesprochen, diese Histaminfreigabe praktisch unterdrücken. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man das in Kombination möglicherweise sogar mit Cortisonpräparaten macht. Cortisonpräparate haben eine etwas allgemein dämpfende Wirkung auf die Immunreaktion. Also von daher kann man das auch teilweise, nicht nur kann, sondern muss man es auch manchmal kombinieren. Aber man versucht natürlich immer, den geringstmögliche Intervention zu machen, um das praktisch das Geschehen so ein bisschen im Griff zu haben. Und die dritte Säule ist dann das, was wir als praktisch spezifische Immuntherapie bezeichnen, Hyposensibilisierung. Früher hat man mal von Desensibilisierung gesprochen, spricht man nur noch von Hyposensibilisierung, weil man eben nie ganz sicher sein kann, dass sozusagen das Geschehen, selbst wenn man einen Erfolg hat, dann wirklich hundertprozentig beseitigt ist. Also insofern Hyposensibilisierung. Und das sind eigentlich die im Grunde genommen derzeit drei Säulen. In der Zukunft wird es möglicherweise noch weitere Möglichkeiten geben, dass man auch so ein bisschen Richtung personalisierte Medizin, Stichwort auch molekulare Allergologie, praktisch etwas weiter diagnostizieren, aber auch therapeutische Möglichkeiten haben wird. Aber da hatten wir uns auch schon im Vorfeld mal drüber verständigt. Das ist so eine Idee, dass wir darauf vielleicht auch nochmal einen zweiten Podcast machen.
Genau.
Folge-Podcast, weil das eben nochmal ein eigenes Thema für sich ist und es eben auch sozusagen noch relativ wissenschaftlich geprägt ist im Sinne von Forschungsergebnisse, noch keine absoluten Klarheiten. Aber nichtsdestotrotz, da ist schon auch noch Zukunftspotenzial.
Es ist halt noch sehr theoretisch im Moment, ne?
Genau.
Aber deswegen haben wir auch gesagt, wir beschränken uns heute auf das, was schon ein bisschen praktischer erprobt ist und schon belegt ist. Diese Hyposensibilisierung, für welche Allergiearten, nenne ich es jetzt mal, eignet die sich denn? Dann kann ich das mit jeder Allergie machen?
Rein theoretisch ja.
Mhm.
Aber praktisch hat man sich vor allen Dingen auf die häufigen Allergieformen konzentriert. Das heißt also die Pollenallergien, praktisch das allergische Asthma, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, aber auch zum Beispiel Hausstaubmilbenallergie, was wir auch vorhin schon mal angesprochen haben. Auch das ist eine Möglichkeit. Und was ein ganz häufiger Ansatzpunkt ist, sind sogenannte Insektengiftallergien.
Mhm.
Also wenn jemand gegenüber Bienengift, Wespengift allergisch ist, dagegen kann man das eben auch sehr gezielt einsetzen. Und da macht es auch absolut Sinn, weil eben gerade bei dieser Insektengiftallergie häufig eben solche Akutverläufe dabei sind. Und das, da will man sicher sein, dass man eben möglichst da nicht so richtig angreifbar ist.
Ja, und das kann man ja auch nicht vermeiden. Also ich meine, natürlich kann ich versuchen, mich nicht von der Wespe stechen zu lassen. Aber ja, wenn es passiert, dann ist es halt auch direkt vorbei. Also sozusagen, ne? Das geht dann ja auch einfach rasend schnell. Das ist ja dann auch sehr nah, dass es ins Blut auch einfach geht. Und was passiert aber denn genau bei der Hyposensibilisierung, um nochmal darauf zurückzukommen? Wie kann man sich das vorstellen? So bei der Wespenallergie einfach mal mit 200 Wespen eingesperrt. So.
Nein, das nicht. Das wäre tatsächlich ein bisschen unkontrolliert, weil sozusagen die Menge des Giftes, die man dann möglicherweise abgibt, eigentlich wirklich auch zu viel sein kann. Aber die Idee hinter der Hyposensibilisierung ist, dass man das Immunsystem eigentlich an das Allergen gewöhnt.
Mhm.
Eine, man nennt das in der Fachsprache, Toleranzentwicklung befördert. Und das kriegt man dadurch hin, dass man eben langsam steigende Dosen des Allergens praktisch dem Menschen zuführt. Früher hat man es im Wesentlichen gespritzt.
Mhm.
Heute gibt es auch die Möglichkeit, dass man das oral in Tabletten- oder Tropfenform verabreicht. Das ist je nach Allergieform und je nach Allergen sozusagen ein bisschen unterschiedlich. Aber das Ganze muss auch über einen gewissen Zeitraum gegeben werden. Das kann man nicht im Hauruck-Verfahren machen.
Mhm.
Es ist tatsächlich so, dass in vielen, gar nicht mal so seltenen Fällen, das über Jahre geht. Also 3 Jahre sozusagen mit langsam steigenden Dosierungen es abläuft. Ich habe ja vorhin gesagt, bei mir war das eben auch so. Ich habe es auch über 3 Jahre bekommen,
mhm,
mit eben dann langsam steigenden Dosierungen. Ich weiß zwar nicht mehr, wie die Dosierungen damals waren, aber genau über diese 3 Jahre hinweg ist das durchgeführt worden. Man muss sagen, wenn man es macht, ist es langwierig einerseits, aber eben auch erfolgreich. Die Erfolgsraten sind relativ gut. Es gibt also Daten dazu, dass 50-70% der Patienten eine eindeutige Verbesserung der Situation erleben. In manchen Publikationen wird sogar von bis zu 90% gesprochen. Das ist dann schon wirklich ein durchschlagender Erfolg. Eine absolute Garantie gibt es nicht, aber zumindest eben noch eine relativ gute Erfolgsaussicht.
Ist man dann die ganze Zeit unter ärztlicher Aufsicht, während man dann dieses Allergen zuführt, auf welche Art und Weise auch immer? Weil ich, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wenn ich ja eben einfach auf was reagiere, egal ne, auf welches Allergen, dann passiert ja in dem Moment auch was. Und dann geht es mir vielleicht auch nicht so gut.
Gerade wenn man so eine Hyposensibilisierungstherapie beginnt, erfolgt die immer unter ärztlicher Aufsicht. In einer praktisch einer Notfallbereitschaft.
Okay.
Das heißt sogar praktisch, wenn man das eben spritzt oder eben auch praktisch dann oral gibt, dann sozusagen steht immer jemand nebendran und achtet drauf. Ja, was passiert jetzt? Auch im Sinne der Akutreaktion. Wenn man dann mal gewisse Erfahrungswerte hat, und weiß praktisch, wie der oder diejenige reagiert, dann kann man das eben auch sozusagen langsam abmildern und kann also praktisch diese entsprechenden Allergendosen geben, ohne dass jetzt permanente Notfallbereitschaft besteht. Das ist eben auch so ein Teil sozusagen eines, wenn man so will, Gewöhnungsprozesses. Man gewöhnt das Immunsystem an das Allergen, aber man gewöhnt auch das Gesamtumfeld so ein bisschen an dieses Vorgehen. Und das klappt eigentlich ganz gut.
Ja, und ist man dann trotzdem aber so, keine Ahnung, eine Stunde, zwei nochmal dann irgendwie in der Arztpraxis, bis es dann heißt, okay, jetzt ist dieser Zeitraum, in dem es kritisch werden könnte, der ist jetzt vorbei, Sie können jetzt nach Hause gehen und dann ist diese Bereitschaft sozusagen noch da, die man anrufen kann. Okay.
Das gehört dazu, dass man eine gewisse Nachbeobachtungszeit noch hat und dann auch das wiederum individuell gestalten kann, natürlich, wie die Situation eben aussieht.
Ja.
Vielleicht kann man noch eine Sache ergänzen, damit das auch noch unsere Zuhörer eben auch mitbekommen. Es gibt eigentlich nur wenige Kontraindikationen gegen die Hyposensibilisierung. Und das sollte man eigentlich aber auch im Hinterkopf haben. Das eine ist beispielsweise, in der Schwangerschaft würde man so etwas nicht durchführen. Es gibt auch Situationen, bei denen man es auch nicht durchführen sollte. Beispielsweise, wenn jemand eine Krebserkrankung hat. Das macht keinen Sinn, in einer solchen Situation praktisch eine Hyposensibilisierung noch zu machen. Die dritte Komponente auch, wenn das Immunsystem aus anderen Gründen sozusagen nicht richtig funktioniert. Beispielsweise, wenn wir als Ärzte aus anderen Gründen eine Immunsuppression machen, also eine Dämpfung der Immunreaktion, dann kann ja die Therapie der Hyposensibilisierung gar nicht anschlagen. Also auch das wäre eigentlich kein sinnhafter Ansatz. Und dann gibt es noch verschiedene Medikamente, bei denen man auch sehr vorsichtig sein muss. Es gibt eigentlich Beta-Blocker, die in der Häufigkeit bei Bluthochdruck eingesetzt werden, manchmal auch zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen. Also alles das soll auch bedacht sein. Man muss also auch auf die Kontraindikationen achten. Aber wenn man das sozusagen ausgeschlossen hat, eben kann man sehr viele andere Allergieformen zumindest mal eben ausprobieren. Man muss allerdings auch das Allergen dann in möglichst reiner Form bekommen. Auch das ist sozusagen eine logistische Herausforderung. Auch das gehört dazu, dass wir in Zukunft wahrscheinlich praktisch bei den neuen Formen der Allergenforschung und der Allergenherstellung wahrscheinlich noch sehr viel differenzierter Allergene bereitstellen können für eine solche Immuntherapie.
Was jetzt vielleicht auch Betroffene interessiert, die gerade zuhören, wird das denn von der Krankenkasse dann bezahlt, wenn ich mich dafür entscheide, sowas zu machen?
In der Regel schon, denn es braucht ja eine Begründung erstmal, warum geht man das an. Ich habe ja von den drei Säulen der Therapie gesprochen, aber es gibt gewisse Allergieformen. Wir haben jetzt schon drüber gesprochen, Wespen-, Bienengiftallergien. Wie will ich das sicher ausschließen? Ich meine, man kann sich ja nicht ins Haus einschließen. Ja, also das ist tatsächlich etwas, wo dann der behandelnde Arzt eigentlich im Grunde genommen die Entscheidung trifft. Und in der Regel wird das eben auch dann von der Krankenkasse bezahlt.
Das ist ja auf jeden Fall schon mal eine gute Nachricht für diejenigen, die davon betroffen sind. Und beim Rest lohnt es sich auch immer, bei der Krankenkasse anzufragen. Wenn ihr nach Lösungen sucht, um eurer Gesundheit was Gutes zu tun, dann ruft bei denen an, sprecht mit denen, schreibt denen eine Mail, schickt denen vielleicht auch einen Brief vom Arzt. Ihr könnt euch da immer was ausstellen lassen, auch zum Beispiel bei eurem Hausarzt, und sagen, beschreiben Sie mir bitte mal die Situation so, dass ich das da einreichen kann. Und dann helfen die euch in der Regel eigentlich auch immer sehr, sehr gerne weiter und versuchen da das Beste für euch rauszuholen. Wir haben jetzt eben auch noch kurz das Thema gehabt, dass sich so eine Allergie im Laufe des Lebens auch auswachsen kann. Was passiert denn dann im Körper, dass das plötzlich keine so krasse Immunreaktion mehr hervorruft? Was genau bringt unser Immunsystem dazu, plötzlich zu denken, ist doch gar nicht so schlimm, wie ich die ganze Zeit gedacht habe?
Eigentlich kann man es jetzt etwas salopp zusammenfassen. Es ist eine natürliche Toleranzentwicklung. Wenn man so will, eine natürliche Hyposensibilisierung. Hat aber was damit zu tun, dass wahrscheinlich verschiedene Gene praktisch an- und ausgeschaltet werden. Das ist eine Wechselwirkung zwischen Umwelt und praktisch unserem Genpool. Und man nennt das in der Fachsprache Epigenetik. Und diese epigenetischen Phänomene können dazu beitragen, dass sozusagen dann eben einzelne Gene dann im Laufe der Zeit ihre Bedeutung verlieren und man auf die Art und Weise eine Art quasi von Auswachsen eben hat. Das geht natürlich auch in die andere Richtung. Es kann also praktisch durch die Epigenetik auch dazu kommen, dass manche Gene erst im Laufe des Lebens angeschaltet werden und dann erst praktisch in eine gewisse Allergieform eben zum Tragen kommen. Es ist also sozusagen bei diesem Auswachsprozess sehr unkalkulierbar. Man weiß nicht ganz genau praktisch, bei welchem Patienten, bei welchem Menschen es eben dazu kommt, dass diese Allergiebereitschaft dann im Laufe des Lebens nachlässt. Prognose ist also sehr unsicher. Und deswegen kann man sich nicht darauf verlassen. Deswegen gehört das auch nicht in irgendeiner Weise zu den Anführungszeichen Säulen der Therapie. Es ist eine Begleiterscheinung, die aber durchaus eben sowohl positiv wirken kann, als auch umgekehrt, aber auch leider, muss man sagen, in Einzelfällen eben negativ.
Wir hatten jetzt ja ganz am Anfang schon kurz das Thema mit den Zahlen der Allergien in Deutschland oder wie viele Leute davon betroffen sind. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie sich das auch angeschaut haben in der Vorbereitung auf heute. Wo gibt es denn besonders viele oder besonders wenige Allergien, wenn wir uns auch mal außerhalb Deutschland umgucken, wenn es ja auch irgendwie um äußere Einflüsse geht? Wo sind denn die äußeren Einflüsse vielleicht besonders gut oder auch besonders schlecht?
Naja, man muss erstmal vielleicht noch mal kurz, bevor wir sagen, wo es jetzt wirklich besonders hoch ist, auch noch mal sagen, was heißt denn äußere Einflüsse? Und da gibt es verschiedene Hypothesen, wie eigentlich praktisch Allergien auch von der Umwelt gestützt werden. Und eine der Theorien, die in den letzten Jahrzehnten entwickelt worden ist, heißt Hygiene-Hypothese. Heißt in anderen Worten, weil wir, ein bisschen platt ausgedrückt, unsere Kinder, unsere kleinen Heranwachsenden immer reinlicher erziehen, die sozusagen ihr Immunsystem also immer weniger in Kontakt mit der Umwelt und mit all den praktisch auch Stoffen, die in der Umwelt vorhanden sind, kommen, gerade in einer frühkindlichen Phase, bedeutet das, dass sozusagen die Hygienetheorie besagt, durch diese vermeintliche Reinheit der Umwelt am Anfang praktisch geht diese natürliche praktisch Toleranzentwicklung ein Stück weit verloren. Und das ist eine der Theorien, die praktisch dann dazu führt, dass wir im Laufe des Lebens immer mehr Allergien jetzt eben erleben. Es gibt eine zweite Theorie, die auch noch damit zusammenhängt. Das ist nämlich das Thema der Schadstofftheorie. Das heißt, dass wir in unserer Umwelt immer wieder jetzt auch neue Stoffe haben, die ihrerseits wiederum dann in der Lage sind, Allergien auszulösen. Und um das Ganze nicht zu einfach zu machen, gibt es auch noch eine dritte Komponente. Das ist nämlich die sogenannte genetische Prädisposition. Das heißt also, man kriegt von Vater, Mutter sozusagen eben auch die genetische Bereitschaft zur Allergie in gewisser Weise übertragen. Und häufig ist es nicht eine dieser Theorien, die als solche praktisch greift, sondern wahrscheinlich ist es eine Überschneidung in gar nicht mal so wenigen Fällen, dass also vielleicht eine genetische Bereitschaft da ist, dann in der Kombination eben mit beispielsweise jetzt eben der Hygienetheorie, ne, praktisch im Kind frühkindlich eigentlich wenig Kontakt zu anderen Stoffen, plus aber möglicherweise dann in der Situation auch schon Kontakt zu Schadstoffen. Ein klassisches Beispiel dafür ist zum Beispiel eben Tabakrauch. Wenn also praktisch Vater und Mutter rauchen, sowohl während der Schwangerschaft als auch praktisch später, wenn das Kind gerade auf der Welt ist, wenn also das Kind praktisch permanent mit Tabakrauch exponiert ist, dann tatsächlich scheint das auch eben eine allergiefördernde Wirkung zu haben.
Okay, das ist ja spannend. Also es ist, ja, wir sind jetzt noch immer noch nicht so drauf, wie es so quasi außerhalb Deutschlands aussieht. Aber,
das muss ich noch ergänzen.
Ja, aber trotzdem auch interessant, was man innerhalb von seinen vier Wänden auch alles so dafür und dagegen machen kann.
Ja, aber sagen wir nochmal zur Welt. Die Unterscheidung bei den westlichen Industrienationen ist gar nicht so groß. Also die Allergiebereitschaft auch dort wächst eigentlich allenthalben. Allerdings ist in den letzten Jahrzehnten eigentlich eine Nation besonders deutlich auf dem Vormarsch gewesen, und das ist China. Sozusagen die höchsten Steigerungsraten an Allergieraten. Und auch da kann man sagen, vielleicht hat das etwas damit zu tun, dass der westliche Lebensstil in einer gewissen Art und Weise auch in China jetzt Einzug hält und auf die Art und Weise praktisch dann eben solche Entwicklungen unterstützt werden. Also da muss man sagen, wir stehen in Deutschland jetzt nicht ganz an der Spitze der Bewegung. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben deutlich mehr praktisch Allergiebereitschaft noch als wir. Aber nichtsdestotrotz, wir stehen auch nicht ganz am Ende. Ja, wir sind sozusagen irgendwo mittendrin und gut dabei. Aber es gibt eben andere Nationen, die sind doch sehr viel stärker betroffen. Und gerade weil ich vorhin angesprochen habe, dass die Hypothesen nicht alle in sich komplett schlüssig sind, ist es eben auch manchmal so, dass es Phänomene gibt, dass auch in Staaten, die sozusagen noch nicht diesen Entwicklungsstatus haben, trotzdem schon Allergien auftreten können. Das ist also jetzt nicht eine ganz feste 1:1 Beziehung. Deswegen macht es die Sache nicht so ganz einfach.
Es gibt noch ganz, ganz viel Forschungsbedarf.
Genau.
Das stellen wir ja bei vielen Themen immer wieder fest. Ich habe jetzt noch eine Frage hier stehen, und zwar hatten wir am Anfang ja auch noch mal kurz das Thema mit der Sensibilisierung. Was ist denn der Unterschied zwischen der allergischen Erkrankung oder allergischen Reaktion und der Sensibilisierung?
Also Sensibilisierung, von Sensibilisierung spricht man dann, wenn man ein positives Testergebnis hat. Das heißt, man kann sozusagen Teste machen. Wir haben vorhin ja auch schon mal über sozusagen Provokationsteste gesprochen. Man kann Blut abnehmen, kann praktisch IgE, Immunglobulin E messen und eben schauen, wie hoch ist das Ganze. Aber ein positives Testresultat heißt noch nicht, dass man tatsächlich eine allergische Erkrankung hat. Und deswegen spricht man in der Phase, wo man nur ein positives Testresultat hat, von Sensibilisierung. Wenn dann sozusagen zu dieser Sensibilisierung auch die entsprechenden körperlichen Symptome dazukommen, dann hat man die Erkrankung, dann ist es eine Allergie.
Ich frage jetzt an der Stelle mal was, mal gucken, ob wir es drin lassen oder später vielleicht auch rausschneiden. Und zwar ist es bei mir zum Beispiel so, und ich habe es mittlerweile auch schon von vielen anderen mitbekommen, dass ich auf Knoblauch reagiere. Und zwar mit einem, weiß nicht, ob Ihnen der Begriff was sagt, Knoblauchkater.
Schon mal gehört, aber selber natürlich noch nicht erlebt.
Ja, also damit ihr euch das vielleicht auch vorstellen könnt, wenn ich Knoblauch esse, dann fühle ich mich so vielleicht mal 2 Stunden, mal auch ein bisschen längere Zeit dazwischen, dann wie man sich halt fühlt, wenn man einfach einen richtig schlimmen Kater hat. Also Kreislauf und extreme Müdigkeit und ganz, ganz schlimmen Brand. Das haben die meisten aber, glaube ich, eigentlich nach dem Verzehr von Knoblauch. Und da ist auch so ein bisschen, ich war deswegen auch beim Hausarzt zum Beispiel, da konnte man nicht so richtig feststellen, ist es jetzt eine Unverträglichkeit, eine Allergie, was ist es denn jetzt genau? Weil auch, also wir haben auf jeden Fall den Indikator gefunden und wir haben die körperlichen Symptome, aber das ist irgendwie gefühlt so eine Grauzone, in der ich mich da bewege.
Natürlich ist eine Allergiebereitschaft auch in gewissem Sinne wie eine Art Unverträglichkeitsreaktion. Auch bei einer Unverträglichkeitsreaktion kann es zu diesen überschießenden Immunreaktionen kommen. Also insofern ist die Trennung nicht ganz absolut scharf möglich. Aber das, was wir gerade angesprochen haben, eben diese teilweise ja auch über Jahre gehende Sensibilisierung, das ist tatsächlich eben ein großer Unterschied eben zu der eigentlichen Allergieform hinterher, wenn wir nennen das klinisch manifest geworden ist, also auffällig geworden ist dadurch, dass Symptome dann nach Einwirkung des Allergens eben aufgetreten sind.
Ja, also es ist ganz, ganz spannend, dass es da, wie gesagt, immer noch so Grauzonen irgendwie auch gibt, was das angeht. Aber auch mit den Unverträglichkeiten, wenn ihr jetzt gerade zuhört, könnt ihr uns auch gerne mal schreiben, wie es denn bei euch aussieht. So bezüglich Histamin hatten wir jetzt ja eben auch schon mal das Thema und Gluten auch Unverträglichkeiten, ob auch da eine Folge jetzt hier im Zuge des Gesundheitslotsen für euch vielleicht interessant wäre, weil ich weiß, dass das auch viele betrifft, aber dass gerade wenn wir von Glutenunverträglichkeit sprechen, dass ganz, ganz viele auch in der Hinsicht nicht so gut informiert sind, ehrlich gesagt, und sich über die Folgen, die das tatsächlich haben kann, wenn man das ignoriert, nicht so bewusst sind. Deswegen schreibt uns da gerne auch mal, falls ihr eine konkrete Frage dazu habt, schreibt uns gerne an. Kommentiert hier unter dem Podcast bei Spotify, schreibt uns bei Social Media. Wir verlinken euch auch nochmal die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Da könnt ihr euch gerne auch mal melden. Und auch sonst, wenn ihr Themenvorschläge habt, wo ihr sagt, das ist jetzt was, da wollt ihr gerne eine sehr wissenschaftliche Sicht zu haben, dann schlagt uns das doch gerne mal vor und wir greifen das dann sehr, sehr gerne auf. Und dann kommen wir auch langsam bei dieser Folge schon Richtung Ende. Und da wollte ich einfach nochmal fragen, was können wir denn abschließend unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu dem Thema Allergie jetzt mit auf den Weg geben? Was wäre denn ein guter Rat zum Thema Allergie?
Also grundsätzlich erstmal, dass man Allergien ernst nehmen muss. Selbst wenn man noch nicht betroffen ist und eben vielleicht noch in der Sensibilisierungsphase, aber erst recht, wenn es denn dann zum Tragen gekommen ist, man muss es ernst nehmen, weil es eben auch noch verschiedene praktisch Steigerungsformen gibt. Man kann eben neben der Allergie auf ein Allergen dann auch sogenannte Kreuzreaktionen.
Oh ja.
Sodass es also sozusagen am Ende ganz komische Kombinationen auch von Symptomen geben kann. Also man muss es ernst nehmen. Und ja, wenn ich eigentlich das für mich nochmal versuche, so Revue passieren zu lassen, Volkskrankheit, sozusagen teilweise extremes Leid, was damit verbunden ist, deutliche Einschränkung der Lebensqualität und teilweise auch Einschränkung der Leistungsmöglichkeiten, dann muss ich echt sagen, dann würde ich mir so in gewisser Weise fast Präventionsprogramme dafür wünschen. Ja, wahrscheinlich braucht es noch ein bisschen Zeit, bis wir eigentlich so eine individuelle Diagnostik- und Therapieoption eben haben werden. Aber wir kommen wahrscheinlich nicht drum rum, um das eben sehr eindeutig zu machen und dann eben auch das Problem hoffentlich wirklich deutlich lindern zu können.
Auf jeden Fall, da braucht es noch ein bisschen Zeit. Haben Sie sonst noch was jetzt gefehlt hätte, was wir vielleicht vorher besprochen haben, worauf Sie sich noch vorbereitet haben, wo ich noch keine Frage zugestellt habe?
Nein, eigentlich für mich war das Wichtigste auch vielleicht nochmal als so eine Art Fazit. Allergien sind keine Kinderkrankheit. Allergien sind wirklich eine Erkrankung, die praktisch jeden Einzelnen von uns betreffen können. Und wenn man das verstanden hat und dann das im Hinterkopf hat, wenn dann immer mal, wenn was auftritt, man zumindest einmal diesen Grundgedanken hat und eben sieht auch, je nachdem, wie schwerwiegend dann die entsprechende Reaktionsform ist, wenn man das dann zum Grundlage macht, um sich dann eben um das abklären zu lassen, dann haben wir schon viel gewonnen. Denn jede bekannte Allergie ist besser als jede unbekannte. Ja, weil eben bekannte Allergien, damit kann man arbeiten. Damit kann man Therapieversuche machen, die wir ja vorhin angesprochen haben. Nur wenn man es nicht weiß und dann möglicherweise in eine Akutsituation hineingerät, die dann möglicherweise auch noch lebensgefährlich werden kann, das ist keine gute Idee. Und von daher praktisch würde ich das eigentlich unseren Zuhörenden gerne mit auf den Weg geben.
Ja, das bedeutet, hört weiterhin auch fleißig die Folgen hier von unserem Gesundheitslotsen, um euch gerade zu solchen Themen, die vielleicht auch gerne mal unter den Tisch fallen, ein umfassendes Bild zu machen. Wenn ihr noch eine Frage zum Thema Allergie jetzt habt, dann könnt ihr uns natürlich auch, wie ich eben schon gesagt habe, gerne schreiben, uns gerne kontaktieren, unter dem Podcast kommentieren. Für die nächste Folge vom Gesundheitslotsen nicht zu verpassen, auf jeden Fall abonnieren, uns auch gerne bei Social Media folgen. Auch das packe ich euch nochmal in die Shownotes rein. Und dann, Herr Dr. Rissland, vielen Dank für Ihre Zeit auch heute wieder.
Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht wieder, wie beim letzten Mal.
Und dann würde ich sagen, hören wir uns bald wieder bei Studieren mit Gehalt beim Gesundheitslotsen. Tschüss!
Tschüss!